Die Kanzlerin ist eine Satanistin, eindeutig.
Die da oben haben es versaut, haben irgendeine Biowaffe ausprobiert und sind schiefgegangen.
Weg mit diesem System, weg mit dieser BRD, weg mit diesem Verbrecherpakt. Wir wollen unseren Kaiser zurück.
Ja, dann gehe ich halt wirklich heucht aufs Militär, egal ob russisch, egal ob amerikanisch, heucht aufs Militär. Bis diese neue Ordnung da ist, wird auch oberster Befehlshaber Putin hier bleiben.
UNICEF holt die Kinder und bringt sie den Eliten. Warum wisst ihr davon nichts?
Hallo, ihr hört Kabale, eine Sendereihe über Verschwörungsnarrative und Faschismus. In der dritten Staffel, Panik, geht es um Antifeminismus, Eugenik und den Hass auf alles Queere. In der Sendung spreche ich mit Juliette Schnabel von der Berliner VVN BDA. Eigentlich war George Putnam nur ein Nachrichtensprecher und Talkshow-Moderator in Los Angeles. Obwohl er oft konservative Inhalte vertrat, betonte er immer wieder, dass er lebenslang die Demokratische Partei wählte. 1965 jedoch ließ er sich von der katholisch geprägten Antipornografie- und Prozensurorganisation BürgerInnen für anständige Literatur anheuern. Der so entstandene halbstündige Propagandafilm Perversion für Profit wurde über die Jahre hinweg sehr oft aus den öffentlichen Archiven abgerufen. Populärer ist lediglich Duck and Cover, der berühmte Animationsfilm des Kalten Krieges. Allerdings ist zu vermuten, dass die Mehrheit des Publikums sich nicht wirklich über die Gefahren des Pornografiekonsums informieren will. Viele dürften sich eher für die endlose Parade von Retro-Sexbildern interessieren, auf denen die Augen, Brüste und Genitalien der Modelle nur sehr spärlich abgeklebt sind. Putnams Botschaft ist klar. Pornografie verdirbt die Jugend und verführt selbst normale männliche Jugendliche zur Perversion, sprich Homosexualität. Dementsprechend sind Schwule für Putnam Perverse und Kinderschänder, die durch Pornografie Kinder und Jugendliche in diesen Lifestyle rekrutieren. Zwar erkennt er durchaus an, dass es sexuelle Abweichungen, in Anführungszeichen, schon immer gegeben hat. Aber dank moderner Drucktechnik und Massenvertrieb habe das Phänomen solche Ausmaße angenommen, dass die gesamte Nation in Gefahr sei. Der, in Anführungszeichen, moralische Verfall, sprich diese Homosexualität, kann nicht nur das Individuum für den Rest des Lebens zerstören, sondern schwächt laut Putnam auch den Widerstand gegen den Ansturm der kommunistischen Meister der Täuschung. Ein kommunistisches Komplott also. Schon in den ersten 5 Minuten zeigt eine Grafik eine schwarze Krake, die sich über die gesamte USA erstreckt und das Land mit seinen Tentakeln beschmutzt. Eine Tiermetapher mit antisemitischer Prägung, die schon 1938 im Nazi-Blatt der Stürmer verwendet wurde. Auch wenn Putnam nicht direkt von einem Weltjudentum spricht, lässt sich der ZOG-Beigeschmack kaum verleugnen. Der Film hat noch andere historische Referenzen. Laut Putnam führte die gleiche Art von Fäulnis und Verfall schon zum Zerfall der meisten großen Zivilisationen auf der Erde. Das prächtige Ägypten, das klassische Griechenland, das kaiserliche Rom, sie alle wurden nicht von außen zerstört, sondern von innen zu Fall gebracht. Das gleiche Schicksal stehe nun auch dem amerikanischen Imperium bevor, wenn die angesprochenen BürgerInnen sich und vor allem ihre Kinder nicht von diesem verdrehten, quälenden Übel, von dem Schrecken der Perversion befreien. Aber auch die vielen unehelichen Kinder sind laut Putnam eine direkte Folge der Pornografie. Und auch sie ruinieren die Nation, indem sie den Staat auf der Tasche liegen. Außerdem kommt auch der Anstieg von Geschlechtskrankheiten, Kriminalität und Gewalt von den Pornoheftchen, die Putnam mit Drogen, mit Sekten und mit einem menschlichen Zoo vergleicht. Eine soziale Seuche droht also, das gesamte Land zu verschlingen. Die Heilung dieser Krankheit liegt für Putnam in einem Pornografieverbot. Doch es scheint noch größere Mächte zu brauchen, denn Putnams Schlusswort lautet: O Gott, erlöse uns AmerikanerInnen vom Bösen. Perversion für Profit ist ja schon recht extrem, aber das war ja auch 1965. Ja, das ist ja im Prinzip schon fast 60 Jahre her.
Ähnlich wie die Satanic Panic kommt das oft in Wellen. Aber so ein Grundrauschen ist immer da. Margaret Thatcher zum Beispiel hat 1987 eine Rede in Blackpool gehalten, in der sie sich darüber lustig gemacht hat, dass Kinder angeblich antirassistische Mathematik lernen. Solche Kommentare gibt es momentan auch in den USA in den Diskussionen um CRT. Und dann sagt sie, dass Kinder politische Slogans statt klarem Englisch lernen. Da fühlt man sich ein bisschen erinnert an die aktuell wieder aufkommende Opposition gegen gendergerechte Sprache. Und Thatcher behauptete auch, dass Kindern beigebracht wird, dass sie ein unveräußerliches Recht haben, schwul zu sein, anstatt traditionelle moralische Werte zu lernen. Und direkt danach pocht sie auf Elternrechte. Es ist eins zu eins dasselbe Zeug wie von Ron DeSantis, dem Gouverneur von Florida und potenzieller Präsidentschaftskandidat der Republikanischen Partei. Und genauso wie bei DeSantis sind das nicht nur leere Worte. Also Florida hat unter anderem das Don't Say Gay Gesetz, wovon inzwischen sogar Bücher von Shakespeare betroffen sind. Und auch Thatcher hat ihren Worten von 87 Taten folgen lassen, nämlich ein Jahr später mit Section 28, einem Gesetz, das die Förderung von Homosexualität verbot. Danach durfte Homosexualität in der Öffentlichkeit nur noch negativ dargestellt werden oder gar nicht. Und das Gesetz wurde erst 2003 aufgehoben. Und auch Gauweiler, der damalige bayerische Innensekretär, forderte 1988 ein ähnliches Gesetz für Deutschland. Hat er nicht bekommen, aber Leute mit so einer Ideologie, die verwerfen ihre Wunschlisten nicht. Die warten einfach und versuchen es wieder und wieder und reichen ihren Hass über Generationen weiter.
Die Zensur von queeren Inhalten ist ja auch heute wieder ein großes Thema, ob nun in den USA oder in Russland und zuletzt in Ungarn, wo ja zum Beispiel Bücher mit queerem Inhalt nur noch mit Plastikverhüllung verkauft werden durfte. Angeblich, damit Mensch nicht darin blättern kann und wo jetzt ein Buchladen 32.000 Euro Strafe zahlen soll, weil Exemplare von Hardstopper ohne Verhüllung angeboten wurde. Welche Ideologie steckt denn hinter solchen Maßnahmen?
Es gibt bei Thatcher, bei Putnam und auch heute noch diese generelle Idee, dass alles, was irgendwie queer ist, eine Abweichung ist, die da nicht hingehört, weil sie nicht von den Leuten selber kommt und die auf die darunterliegende, angeblich normale Cis-Heteronorm aufgepopft wurde. Und dabei ist es egal, ob es nun um Sexualität oder um Identität geht oder ob der Einfluss von außen, die Juden sind wie bei den Nazis oder die böse Pornografie wie bei Putnam oder die manipulativen Lehrkräfte, die der staatszersetzenden Labour-Partei dienen, wie in der Rede bei Thatcher. Oder diese Comics in Ungarn, in denen so queere Teenager Händchen halten und hin und wieder ein bisschen rumknutschen. Oder ob es von Pädophilen kommt, wie Putnam ist ja auch impliziert, dass eine Homo-Lobby, eine Queer-Lobby Kinder rekrutiert, um ihre eigenen Reihen aufzufüllen und zukünftige Sexualpartnerinnen heranzuzüchten. Das heißt, queer sind Leute nicht einfach von Natur aus, sondern sie sind immer laut dieser Ideologie beeinflusst worden durch äußere Einflüsse. Wenn man also diese äußeren Einflüsse verbietet oder eine Plastikfolie drumherum macht, dann wird nach dieser Ideologie niemand mehr verqueert, niemand mehr infiziert oder verseucht mit diesem Queersein.
Ja, und wie wirkt sich denn diese Idee des Unechten, des künstlich aufgepfropften, dann wiederum auf den gesellschaftlichen Umgang mit Queers aus? Also das klingt ja zum Beispiel schon ein bisschen wie das, was auch in der sogenannten Konversionstherapie passiert, die natürlich keine Therapie ist, sondern unter anderem von der UN mit Folter verglichen wird.
Genau, also sogenannte Konversionstherapie oder auch sogenannte reparative Therapie soll Leute quasi umpolen oder umdrehen, was natürlich erstens Quatsch ist, denn Queersein ist keine Krankheit und braucht daher auch keine Behandlung. Und zweitens funktioniert es auch nicht. Und drittens richtet es massiven Schaden an. Daher würde ich auch nicht den Begriff Therapie benutzen, sondern eher einen Begriff wie Umpolungsfolter, also entlang der Aussage der UN. Innerhalb des ideologischen Gerüsts, das hinter dieser Umpolungsfolter steht, ist die queere Identität ebenso fake und aufgepropft wie bei Putnam oder Thatcher. Und manchmal ist hier auch von einer Queer-Lobby die Rede, aber nicht immer. Also manchmal hat die quasi durch die Queer-Lobby oder durch den bösen Feminismus beeinflusste Gesellschaft dann dafür gesorgt, dass die Väter zu distanziert sind oder die Mütter zu anhänglich. Und das hat dann die Geschlechtsidentität durcheinandergebracht und damit automatisch auch die sexuelle Orientierung. Oder sexualisierte Übergriffe, vor allem in der Kindheit, sollen angeblich Homosexualität auslösen. Und das geht dann teilweise so weit, dass Leuten, denen gar keine sexualisierte Gewalt angetan wurde, dass ihnen das dann eingeredet wird. Nach dem Motto, naja, also wenn du schwul bist, dann muss ja irgendwas vorgefallen sein. Du kannst dich nur nicht erinnern.
Das erinnert jetzt wieder ein bisschen an dieses Einreden von Erinnerungen in der Satanic Panic.
Ja, es ist auf jeden Fall schwerst manipulativ und schädigt Leute natürlich auch, vor allem wenn es von Autoritätspersonen kommt, die sich ja angeblich auskennen. Das ist eine Form von Gaslighting, also Leuten eine Störung oder ein Trauma einreden, das sie gar nicht haben. Manchmal ist dann auch wieder die Pornografie schuld, was dann teilweise so weit geht, dass so Leute, die auf so Manosphäre-Foren zu NoFap sind, also NoFap ist die Abstinenz von Masturbation und damals oftmals auch von Pornografie, und diese Leute auf diesen Foren, die behaupten dann, sie würden von bestimmten Formen von Pornografie, in denen Transmenschen zu sehen sind, hypnotisiert werden. Also QAnon Anonymous hat sich in einer Folge mit diesen ganzen Verschwörungsnarrativen beschäftigt, die mit dieser doch recht kleinen Unterkategorie von Pornografie in Verbindung stehen. Also es gibt zum Beispiel dann so Fragen von, oh, wo kommt diese Pornografie überhaupt her? Wer steckt dahinter und was ist deren Agenda und so? Das heißt, sie fühlen sich von bestimmten Formen von Pornografie angesprochen, entweder weil sie eventuell selber trans sind, an so Crossdressing interessiert sind oder trans Menschen attraktiv finden oder einfach nur so. Aber das können sie nicht akzeptieren. Das kann nicht sein. Einer der Hosts von QAnon Anonymous nennt das auch das Loslassen der männlichen Rüstung, das quasi als Bedrohung gesehen wird. Stattdessen schreiben sie dann auf diesen Foren, oh mein Gott, diese manipulativen Queers haben mich süchtig gemacht und mich einer Gehirnwäsche unterzogen und so, mit so unterbewussten Botschaften, die in den Videos versteckt sind. Und jetzt muss ich den ganzen Tag lang daran denken, mein Geschlecht zu wechseln, aber das bin nicht ich, das ist nicht die Identität, die ich will, das Internet ist schuld. Das heißt, es geht nicht um die ethischen Bedenken in der Pornoindustrie oder um unrealistische oder zum Beispiel frauenverachtende Inhalte, die da transportiert sind, sondern sie sagen, dass sie komplett aufhören müssen, Pornografie zu konsumieren, weil sie ansonsten queer werden. Und das wäre ja die Katastrophe schlechthin. Und teilweise sagen sie dann ernsthaft, diese Pornografie, die mich hier gerade queer macht, mit diesen versteckten Botschaften und so, das ist ja wie Konversionstherapie.
Sind unterbewusste Botschaften in Film und Musik nicht eher etwas, das auch in der Satanic Panic eine Rolle spielt? Also wer mit Satanic Panic nichts anfangen kann, kann gerne in die letzte Folge reinhören. Da haben wir uns damit beschäftigt.
Der Vorwurf war damals das Backmasking, also dass geheime satanistische Botschaften zum Beispiel in Heavy-Metal-Musik versteckt waren. Und wenn man die dann rückwärts abspielt, dann hört man die wahre Botschaft. Aber das ist natürlich Quatsch. Also alle von uns haben sich sicherlich schon mal bei Liedtexten verhört oder in Wolken irgendwelche Muster oder Figuren gesehen, die eher zufällig so aussehen. Das heißt auch Apophenie, also diese Mustererkennung in zufälligen Anordnungen, was in einer sehr starken Form ein Symptom von Schizophrenie ist, aber was alle Menschen letztendlich in irgendeiner Form machen. Und Verschwörungsnarrative bauen sehr oft genau auf diesem Phänomen auf, nämlich dass wir, wie bei so einem Rorschach-Test oder so, Muster in zufälligen Klecksen erkennen, die mehr über uns selbst aussagen als über die Kleckse. Und wenn ich gesprochene Sprache rückwärts spiele, dann kann ich sicherlich in diesem Wortsalat irgendwas raushören, aber das ist ebenfalls zufällig. Aber bei Verschwörungsnarrativen gibt es natürlich keine Zufälle und nichts ist so, wie es scheint. Die wirkliche Umpolungsfolter, also die sogenannte Konversionstherapie, sieht meist anders aus als eine Form von Pornografie, vor der diese Leute auf diesen NoFap-Foren so Angst haben. Also früher waren es eher drastischere Methoden wie Operationen an Gehirn, also zum Beispiel eine Lobotomie, aber auch Entfernung von Klitoris oder Uterus sowie die Medikamente, also Hormone oder Psychopharmaka. Dazu kam dann die sogenannte Aversionstherapie, also der Versuch, durch Elektroschocks oder Verabreichung von Brechmitteln Leute umzukonditionieren und ihnen das Queersein abzugewöhnen. Bei homosexuellen Männern hat man zum Beispiel Östrogene verabreicht, wie beim Vater des Computers Alan Turing, der dadurch depressiv wurde und sich später auch das Leben nahm. Bei Transmenschen hingegen verabreicht man die Hormone des Geburtsgeschlechts oder man entzieht ihnen die Hormone ihres richtigen Geschlechts und sie werden zwangsweise detransitioniert. Und beides gibt es in manchen Ländern auch heute noch, sodass zum Beispiel Eltern, die queerfeindlich eingestellt sind, ihre Kinder in andere Länder verschleppen für eine sogenannte Behandlung. Weitere gewaltvolle Methoden von Umpolungsfolter sind Essensentzug oder Zwangsernährung, räumliche Isolation von der Außenwelt, Zwangseinweisungen, Exorzismen, bei denen Leute teilweise auch geschlagen werden, während man so religiöse Texte verliest oder bei denen man Leuten Verbrennung an Kopf oder an Rücken und Handflächen zufügt, Schläge oder andere sogenannte korrektive Gewalt, inklusive Vergewaltigung sowie erzwungene Nacktheit vor anderen Leuten. Außerdem gibt es erzwungene Verhaltensweisen, die die erwünschte Geschlechtsidentität stärken sollen. Das heißt, lesbische Frauen sollen sich zum Beispiel schminken, sich weiblicher kleiden, weiblicher laufen, weiblicher sprechen und sich generell weiblicher bewegen und verhalten. Und Männer sollen dann Sport treiben, stark sein und so weiter. Dazu kommt oft verbaler Missbrauch und Erniedrigungen, Manipulation. Also zum Beispiel wird ihnen suggeriert, dass queere Menschen immer alle traurig und einsam sind und man als queerer Mensch kein gutes Leben führen kann. Es gibt Hypnose und meist in religiösen oder esoterischen Zusammenhängen auch sowas wie Rebirthing, also eine spezielle Atemtechnik, teilweise auch eine Art inszenierte zweite Geburt. Zumindest in den USA und Europa gibt es heute meist Methoden, die der Form nach der Gesprächstherapie oder Psychotherapie ähneln, wobei ich hier den Therapiebegriff, wie schon gesagt, nicht verwenden würde, weil es eben keine Therapie ist. Im Gegenteil, oft brauchen Leute nach dieser Umpolungsfolter selber Therapie, um das erlittene Trauma verarbeiten zu können. Denn neben den offensichtlichen Schäden der körperlichen Gewalt richtet Umpolungsfolter auch große psychische Schäden an. Also zum Beispiel Depressionen, Angsterkrankungen, sexuelle Probleme, Beziehungsprobleme, Suchtprobleme, Hoffnungslosigkeit, Selbsthass und dem daraus oftmals resultierenden selbstverletzenden Verhalten bis hin zum Selbstmord. Außerdem unterstützt Umpolungsfolter laut der Magnus-Hirschfeld-Stiftung implizit und explizit die Diskriminierung von Queers und hat damit auch gesellschaftlich eine schädigende Wirkung.
Ja, das ist eine ganz schön lange Liste. Und das ist ja auch schon absurd, dass teilweise Leuten eingeredet wird, dass ihnen sexualisierte Gewalt angetan wurde und sie deshalb queer sind. Und gleichzeitig fallen etliche Formen von Umpolungsfolter unter sexualisierte Gewalt.
Genau, die imaginierte, fiktive Gewalt rechtfertigt die reelle Gewalt. Die angebliche Notwehr und diese reelle Gewalt spiegelt wiederum ganz oft die fiktive Gewalt des Narrativs. Aber selbst wenn die Leute nicht verprügelt werden, sondern ihnen quasi nur Sachen eingeredet werden, ist das natürlich sehr schädlich. Also es gibt verschiedene Dokus, zum Beispiel von Arte, aber auch einen Film mit dem Titel Pray Away. Und da drin sagt zum Beispiel jemand, dass es keine völlige Vernichtung ist, aber trotzdem tötet. Das ganze Leben dreht sich laut Betroffenen nur noch darum, nicht schwul zu sein. Und sie hegen bösartige Gefühle gegen sich selber. Sie sehen sich als schmutzig und abstoßend. Leute sagen, sie fühlen sich, als hätten sie ihr Leben lang gelogen, als hätten sie ihre Seele verloren, als hätten sie Dämonen in sich oder es wurde ihnen eingeredet, sie hätten eine Suchterkrankung. Das heißt, sie versuchen, einen Teil von sich abzuspalten und das zerreißt dann die Leute. Gleichzeitig wird ihnen immer wieder Hoffnung gemacht, dass sie zum Beispiel hetero werden können, obwohl das einfach nicht stimmt. Das heißt, wenn sie es nicht schaffen und Jahre später immer noch diese Gefühle haben, dann fällt die Verantwortung dafür ganz alleine auf sie zurück. Das heißt, das ist dann ihr Versagen. Es gibt Leute, die beschreiben sich dann auch als eigenen Gefängniswärter. Das heißt, man kontrolliert alle Arten von Verhalten und hat ständige Angst, sich falsch zu präsentieren oder zum Beispiel nicht männlich genug zu wirken. Und man kontrolliert teilweise obsessiv die eigenen Gedanken. Man verhandelt mit Gott, manche fasten, manche beten stundenlang. Gott kann nicht das Problem sein, also ist man selber das Problem und fühlt sich dafür schuldig. Man wendet sich gegen sich selbst. Umpolungsfolter verändert das Denken und installiert in gewisser Weise einen Selbsthass. Eine Frau in der Doku Pray Away sagte über ihr selbstverletzendes Verhalten: Ich habe die Wut darüber genommen, dass ich in einem Körper lebe, der sich nicht in das verwandeln lässt, was er sein sollte. Ein heterosexueller Körper, ein weiblicher Körper, ein guter christlicher Körper. Und ich habe ihn angezündet. Es gibt auch Szenen, wo Leute in Gottesdiensten dann sehr emotional sind, weinen und Gott um Heilung anflehen. Sie beten, dass er sie ändern soll, aber diese Änderung kann nicht kommen. Also wir haben über Schizopilling gesprochen in der zweiten Staffel und wie Leute sich selber und andere auf diesen Chanboards gegenseitig versuchen, in einen Nervenzusammenbruch zu pushen. Und wenn ich mir anschaue, was Umpolungsfolter teilweise so anstellt, dann ist das nicht viel anders. Nur haben die keine Memes, sondern schwenken quasi immer wieder die Bibel wie eine Waffe. Und wenn Leute dann heulen und schreien, dann sagen dann die Leute, die diese Umpolungsfolter quasi durchführen, naja, also das ist jetzt dieser Dämon, ja, der dich queer macht und der muss raus.
Das heißt, es ist eine Art unkontrollierte Psychotherapie. Also, wenn man das so nennen will, die wie eine Waffe eingesetzt wird. Und genau so wie eine echte Therapie Leben retten kann, kann eine falsche Therapie auch zur Zerstörung der Persönlichkeit und dann schlimmstenfalls zum Suizid führen.
Luke Wilson zum Beispiel ist ein ehemaliger Student von der Liberty-Universität, einer strengen evangelikalen Universität in den USA. Der hat sich dort mehrere Jahre lang einer Umpolungsfolter unterzogen und hat dann später gesagt, er wolle die Universität verklagen, eben weil es keine Therapie ist. Und er sagt selber, dass es sehr mühsam ist, sich danach aus diesem manipulativen Denken zu lösen und überhaupt zu verstehen, dass ihm dort Gewalt widerfahren ist. Er selber hat es erst später gecheckt, als er beschrieben hat, was da so ablief. Und dann jemand meinte so, hey, das klingt so ein bisschen nach Konversionstherapie. Aber es wurde nicht offiziell so genannt. Das heißt, es gibt eine Art Camouflage, also andere Namen wie reparative Therapie, Selbsthilfe bei gleichgeschlechtlichen Neigungen, Reorientierungstherapie, Hilfe zur Veränderung, Hilfe bei Ich-Dystoner oder Ego-Dystoner, Sexualorientierung und so weiter. Und das machen die nicht nur, um zum Beispiel bestimmte Gesetze zu umgehen oder um durch dieses Rebranding der schlechten Presse zu entkommen, sondern auch, um den Betroffenen die Fähigkeit zu nehmen, Dinge überhaupt benennen zu können. Trotz dieses ganzen Versteckspiels und der Abmilderung von Umpolungsfolter von so brutaler Gewalt zu subtileren Formen, muss man es aber ganz klar benennen. Letzten Endes geht es dieser Ex-Gay-Bewegung, also den Leuten, die das befürworten, betreiben und so weiter, denen geht es um die Auslöschung queeren Lebens. Entweder soll das Queersein durch Umpolung aus der Welt geschafft werden und bei denen, wo das nicht funktioniert, fällt die Verantwortung für das Versagen immer auf das Individuum zurück, weshalb auch so viele Leute sich selbst zerstören, bis hin zum Selbstmord, weil ihnen immer wieder eingeredet wird, du bist das Problem. In Pray Away, da spricht zum Beispiel ein ehemaliger Mitarbeiter von Exodus, einer Ex-Gay-Organisation, und er erzählt, wie ihm vorgeworfen wurde, Blut an den Händen zu haben. Und er bestreitet das auch nicht. Er sagt sogar, Exodus ist Tod und Zerstörung. Das heißt, die Ex-Gay-Bewegung weiß, dass ihre Programme Leute potenziell in den Selbstmord treiben und das nehmen sie in Kauf. Es ist ein Preis, den sie zu zahlen bereit sind mit dem Leben anderer. Das heißt, auch hohe Suizidraten halten die wenigsten davon ab, einfach weiterzumachen, solange es ihnen der gesetzliche Rahmen ermöglicht.
In Deutschland gibt es seit einigen Jahren ein Gesetz gegen sogenannte Konversionstherapie, was allerdings primär Minderjährige schützt. Wie wirken sich denn diese antiqueeren Gesetze aus, zum Beispiel in den USA? Sind diese Gesetze, die ja vor allem Transmenschen betreffen, eine Art Gegenreaktion auf die Verbote von Umpolungsfolter?
Wenn man Transkids oder auch Transerwachsene die Medikamente wegnimmt, dann ist das Umpolungsfolter, genau wie bei Leuten, denen ihre sexuelle Orientierung ausgetrieben werden soll. Aber erzwungenes Detransitionieren, zum Beispiel durch Verbot von ärztlicher Behandlung oder von Gesetzen, die das Missgendern zum Beispiel in der Schule vorschreiben und so weiter. Es sind Versuche, jemanden von Transsein wieder in ein Cissein zu überführen, also den angeblichen Naturzustand wieder herbeizuführen, um damit eine queere Existenz zu verhindern. Und dies wird dementsprechend Folgen haben, genau wie bei Leuten, denen die sexuelle Orientierung durch Umpolungsfolter ausgetrieben werden sollte. Das heißt, es ist damit zu rechnen, beziehungsweise passiert teilweise jetzt schon, dass die Suizidrate bei den Betroffenen massiv ansteigen wird, dass Leute aus bestimmten Bundesstaaten fliehen und an manchen Orten müssen Eltern entscheiden, ob sie riskieren, ihre Kinder durch Selbstverletzung und Suizid zu verlieren oder durch potenziellen Entzug des Sorgerechts durch den Staat. Es sind dieselben Methoden, es sind oft sehr ähnliche Begriffe. Die dahinterstehende Ideologie ist ein und dieselbe und die katastrophalen Folgen sind ebenfalls dieselben.
Wie kann Mensch sich so eine sogenannte Konversionstherapie heute eigentlich vorstellen?
Also das Wort Konversionstherapie ist inzwischen fast flächendeckend durch andere Wörter ersetzt worden, um, wie schon gesagt, zu verschleiern, was da passiert. Es ist ein Distanzieren von diesem Label, wie wir es auch schon bei QAnon ja gesehen haben. Oder Leute sind ambivalenter in ihren Äußerungen. Das heißt, Leute, die dort Umpolungsfolter erfahren haben, die sagen, naja, also die Gefühle sind nicht weg, ich kämpfe damit, aber ich habe mich dazu entschieden, sie nicht auszuleben. Das Problem ist nur, die Leute, die in Pray Away zum Beispiel interviewt wurden, die sind damals auch öffentlich aufgetreten und haben das auch gesagt. Und dann im Nachhinein haben sie dann aber auch eingestanden, naja, das war alles nur Fake. Luke Wilson zum Beispiel formulierte es in einem Interview auch so. Er sagte, die Geheilten sind die kopflosen Torsos auf Grindr. Also die Leute sind quasi immer noch queer, aber sie verstecken sich halt einfach nur. Es gibt faktisch keine Änderung von Gefühlen und Begehren, sondern nur Verhaltenskontrolle. Oder es tauchen zum Beispiel bei Wüstenstrom in der Schweiz Sätze auf wie, naja, also wir sind in der Beratung ergebnisoffen und wenn du dich nicht ändern willst, dann respektieren wir das. Gleichzeitig sagen sie aber, dass sie dem in der Heiligen Schrift dargestellten Lebensentwurf der Ehe von Frau und Mann verpflichtet sind und dass sie darin die, wie Sie sagen, die Keimzelle allen gesellschaftlichen Zusammenlebens und die Grundlage der Hoffnung auf Zukunft für unsere Gesellschaft sehen. Und diese Texte, die sind vom November 2022, das war letztes Jahr. Wie kann eine Organisation, die so etwas sagt, neutral und ergebnisoffen sein? Sie sagen Veränderung ja, Umpolung nein, weil sie das faktische Umpolung nicht als eine Hauruck-Aktion, sondern als einen langwierigen Prozess verstehen. Aber die Kritik daran ist ja nicht die Dauer, sondern der Grundansatz, etwas verändern zu wollen und Leuten nach wie vor zu suggerieren, dass sich, zumindest bei einem Teil der Leute, etwas ändern kann. Das heißt, Veränderung oder Umpolung, das sind Wortklaubereien.
Ja gut, das ist in der Schweiz, aber gibt es Wüstenstrom auch in Deutschland?
Naja, die haben sich inzwischen umbenannt in IDISB und sie sagen natürlich, dass sie ihre Inhalte reformiert und überarbeitet haben und also sie weisen diese Vorwürfe der Konversionstherapie, also der Umpolungsfolter weit, weit von sich, verständlicherweise, denn die Gesetzeslage ist zwar schwammig und meiner Meinung nach unvollständig, aber die müssen heutzutage auf jeden Fall vorsichtiger auftreten als noch vor so 10, 20 Jahren. Aber vielleicht hilft einfach mal so ein Beispiel, um gewisse Kontinuitäten aufzuzeigen. Also IDISB, also die heutige Organisation, die sagen, sie machen keine Konversionstherapie, sondern Beratung zu Identität. Und wenn ich mir dann das Programm auf deren Webseite anschaue, da sind so Sachen drin wie Reise zum Mannsein, Reise zum Frausein. Und das ist alles erstmal recht vage formuliert. Es ist aber letzten Endes genau derselbe Scheiß wie in der Umpolungsfolter. Also die Idee davon, Geschlechtsidentität wieder so gerade zu ziehen, nur dass sie dann nicht mehr offen sagen, dass dahinter dann diese Hoffnung steckt, die sexuelle Orientierung, würde sich damit dann ebenfalls wieder zur Heterosexualität wandeln. Meine Vermutung ist, dass sie nicht mehr den letzten Schritt gehen und sagen, hey, du musst jetzt hetero sein, aber die ganzen Schritte davor, also dieses Geschlechtsidentität quasi fixen und die anderen Bausteine der Ideologie, die sind nach wie vor vorhanden. Also was IDISB angeht oder auch Wüstenstrom generell, bleibe ich da auf jeden Fall erstmal skeptisch. Eine deutliche Abkehr von Umpolungsfolter ist das nicht, was die da machen. Und es ist auch kein cleaner Cut wie bei Exodus, die, wenn auch viel zu spät, wenigstens so konsequent waren und dann ihren Laden auch dicht gemacht haben.
Ha, es gibt auch Positives zu vermelden. Dieses Bedrohungsszenario, was wir schon bei Putnam gesehen haben oder auch bei Peterson, was der hier aufmacht, also dass von der Norm abweichende Identität und Sexualität ein ganzes Imperium zum Einsturz bringen kann. Da sehen wir ja auch wieder diese Idee vom Fall des Imperiums, wie wir es schon von Tucker Carlson und Bannon kennen. Also dieses steigende und fallende Rad der Zivilisation, so wie eine Opfer-Täter-Umkehr, diese Fragilität der hegemonialen Gruppen, das wir schon vor ein paar Folgen besprochen haben.
Genau. Und perfiderweise sind die Narrative, die von der hegemonialen Gruppe benutzt werden, um die Gewalt gegen die marginalisierte Gruppe zu rechtfertigen, oft genug nicht nur irgendwelche Narrative, sondern sie sind sehr zielgenau. Teilweise übernehmen sie sogar dasselbe Vokabular. Das heißt, Wüstenstrom in der Schweiz behauptet, Transmenschen zum Beispiel Medikamente zu geben, sei eine Form geduldete Konversionstherapie. Und sie sprechen davon, wie im Club Berghain in Berlin die Leute, die Sexualität von Leuten unter anderem durch Drogenkonsum beeinflusst wird, dass da also eine schwule Konversionstherapie stattfindet. Das heißt, den Queers wird halt nicht nur irgendwas, sondern explizit eine Gehirnwäsche vorgeworfen. Und das ist natürlich nicht nur eine Lüge, sondern eine ganz spezifische Lüge. Denn was in Wirklichkeit passiert, ist genau das Gegenteil. Nämlich queere Menschen, die seit jeher verschiedene Methoden der Gehirnwäsche, der Manipulation oder der Folter unterzogen werden, um sie in Cis-Heteros zu verwandeln. Es scheint fast so, als tragen die hegemonialen Gruppen das Trauma der eigenen Verbrechen in sich. Aber sie können es nicht zugeben, daher projizieren sie es in gewisser Weise wieder nach außen, auf das andere, auf die marginalisierten Gruppen, um ihnen erneut Gewalt antun zu können. Und sie selber bleiben dabei sauber. Ja? Also sie sind keine Brutalos, sie sind keine Verbrecher, denn sie haben sich ja angeblich nur gewehrt. Dieses Notwehrnarrativ zieht sich durch alles durch, sowohl durch den Männlichkeitswahn, durch diese Angst, das Imperium zu verlieren und durch die Angst, die hegemoniale Genderordnung könnte in Brüche gehen. Und bei all diesen Szenarien von angeblicher Notwehr ist das Ergebnis immer dasselbe, nämlich das Losbrechen entfesselter Gewalt in all ihren Facetten. Jeff Scarlett, den wir in der letzten Staffel schon kennengelernt haben und der von einem langsamen Bürgerkrieg spricht, beschreibt dies so. Die Gefahr eines langsamen Bürgerkriegs liegt nicht in den spektakulären Zusammenstößen, sondern im tödlichen Zerfransen. Transsuizide, schwangere Leute, die zum Kindergebären gezwungen werden, Attentäter, die das vorherige Manifest kopieren. Das heißt, Scarlett sieht all diese Aspekte als Teil eines Krieges, der seiner Meinung nach schon längst begonnen hat, ob wir das nun wahrhaben wollen oder nicht. Und in der nächsten Folge machen wir eine kleine Zeitreise zu den Ursprüngen der sogenannten Konversionstherapie.
Die Leute werden wach und dann schnappen wir euch. Ganz einfach. Und dann geht ihr vor Gericht für euren Scheiß, den ihr verbreitet habt. Und ihr habt dazu beigetragen, dass die Leute weiter schön schlafen.
Literaturhinweise und weiterführende Links findet ihr in der Beschreibung der Sendung auf freie-radios.net.